Ich wurde gebeten, dass ich mich noch kurz vorstellen soll. Ich bin der Simon, bin jetzt im dritten Jahr am SBT in Beatenberg, gehe vermutlich im Sommer, mache ich eine Jugendreferentenstelle in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, weiß nicht, ob das jemand euch was sagt, komme ursprünglich aus Bielefeld, das ist noch höher. Genau, und bin jetzt voll in meiner Bachelorarbeit drin und so in der Endphase vom Studium, darf im Juli heiraten, darauf freue ich mich auch schon, also vieles Neues, was so nach dem Sommer kommt, wird spannend, bin mal gespannt. Mache auch noch in meiner Freizeit zusammen mit Thomas, der ist heute auch hier, und noch einem Freund, machen wir einen Podcast, der heißt Erbaut, das ist ein Wortspiel. Weil ihr kennt ja einmal den Begriff, etwas ist erbauend, aber gleichzeitig auch, dass Gott baut. Wer mal will, kann man reinhören. Ist leider nicht auf Berndeutsch, aber kann man bestimmt sehr gut verstehen. Genau, ich habe heute einen Text mitgebracht aus Philipper 1, und so bei der Vorbereitung habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe letztes Mal, als ich hier war, schon mal über Jüngerschaft geredet, über die Relevanz von Jüngerschaft, wieso wir das brauchen, was Jüngerschaft ist. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt kann man irgendwie über die Praxis reden, was sind Prinzipien der Jüngerschaft, wie sieht biblische Jüngerschaft aus. Aber in der Vorbereitung hat Gott mir irgendwie einen Text ans Herz gelegt, der irgendwie noch viel grundlegender ist, der uns eigentlich noch etwas viel Wichtigeres von Jüngerschaft zeigt. Tom Hanks, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ein bekannter Schauspieler, erzählte einmal in einem Interview über einen Moment, in dem er dachte, dass es um ihn ging. Er saß irgendwo im Restaurant, war am Essen und plötzlich stürmte ein Mann völlig aufgeregt und begeistert auf ihn zu. Und er dachte jetzt innerlich, okay, jetzt gibt es gleich irgendwelche Komplimente, eine Komplimentdusche, weil er natürlich einen seiner Filme gesehen hat und vielleicht jetzt mal ein Selfie will oder einfach sagen will, wie sehr ihn dieser Film berührt hat. Dieser Mann blieb stehen, schaute Tom Hanks an und fragte ihn, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, ob das da hinten zufällig Bruce Willis ist? Hanks war völlig verwirrt. Er wusste echt nicht, was er darauf antworten soll. Und er sagte später im Interview, ich war fest davon überzeugt, dass ich der Star in der Situation bin. Ich dachte, er kommt wegen mir. Und dann wollte er bloß wissen, ob da jemand anderes Berühmtes ist. Er lachte und fügte hinzu, dieser Moment war gesund für mich. Er hat mir gezeigt, nicht alles dreht sich um mich. Auch wenn mein Ego das manchmal so sieht. Genau das passiert uns auch ständig. Auch wenn wir keine Hollywood-Stars sind, fühlen wir uns oft, als wäre alles umherum die Kulisse und das Bühnenbild unserer Geschichte. Wir gehen durch den Alltag mit unseren unterschwelligen Gefühlen, gehen vielleicht zum Gottesdienst, zur Gemeindeversammlung mit folgenden Gedanken: Was sagen die Leute über mich? Bekomme ich wirklich genug Aufmerksamkeit? Wird mein Dienst überhaupt in der Gemeinde gesehen, was ich Sonntag für Sonntag tue? Wurde ich wirklich nicht übersehen mit meiner Meinung, dass ich da anders denke? Und oft merken wir, dass unser Denken sich eigentlich nur noch um uns dreht. Und wo zeigt sich das deutlicher als in unseren Gebeten? Ich habe das letzte Mal beobachtet. Wir haben bei uns immer wieder mit der Klasse sowas wie Klassengebet, wo wir füreinander beten, wo wir einfach über unser Anliegen austauschen, wie es uns geht. Und wenn man dann so austauscht, wie es einem geht und man mit jemandem zusammen betet, dann betet man plötzlich nicht mehr für sich selbst, sondern für den anderen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Man wertet das als, irgendwie denkt man, okay, das ist ja unhöflich, wenn ich nur an mich selbst denke. Und jetzt bete ich für den anderen, obwohl ich eigentlich den ganzen Tag fast nur für mich bete. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte ein Skript hier bei mir, ein kleines Heft oder so, wo alle deine Gebete der letzten Woche aufgelistet wären. Also alles, was du gebetet hast. Wie oft würde ich das Wort ich, mein und mir wiederfinden? Also wenn ihr das Skript von mir nehmen würdet und lesen würdet, dann würdet ihr wissen, dass ich eigentlich heute gar nicht darüber reden dürfte, was der Text uns hier sagt, weil es ständig um mich geht, weil in meinen Gebeten eigentlich immer und immer wieder nur ich zu finden bin. Und in der Bibel finden wir ein großes Vorbild, von dem uns viele Gebete überliefert worden sind. Wenn wir seine Briefe lesen, könnten wir sagen, sein Hobby bestand darin, für andere Menschen zu beten und für die Gemeinden, die er mit Namen kannte, für sie zu beten. Ich habe vorhin darüber geredet, wieso ich diesen Text gewählt habe. Einer der entscheidenden Dinge für Jüngerschaft ist zuerst das Reden mit Gott über Menschen. Es ist nicht zuerst das Reden mit Menschen, sondern das Reden mit Gott über Menschen. Jüngerschaft beginnt damit, den anderen zu sehen und ihn immer wieder zu Jesus ins Gebet zu tragen. Ich lese mit euch den Text aus Philipper 1, 3 bis 11. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen. Philipper 1, 3 bis 11. Dort schreibt Paulus an die Philipper sein Gebetsanliegen. Und wir schauen jetzt in das Herz eines Beters. Der Text ist auch gern an der Leinwand geworfen, kannst gerne mitlesen. Philipper 1, 3 bis 11. Ich danke meinen Gott jedes Mal, so oft ich eurer gedenke. Immer wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass der ein gutes Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und die Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums gewährt ist. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Kurz zur Situation des Philipperbriefs. Paulus verabschiedet sich. Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis. Also es war nicht wahrscheinlich ein härteres Gefängnis, was er schon kannte, sondern eine Art Hausarrest. Und in diesem Arrest konnte er Kontakt knüpfen zu vielen anderen Gläubigen. Zu vielen Ungläubigen. Wir lesen davon weiter, dass er sogar, dass seine Worte, sein Evangelium sogar bis zum Kaiserhof vorgedrungen ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus sitzt im Gefängnis. Er sitzt in diesem Arrest. Und er schreibt jetzt einen Brief an die Philipper. Und es ist keine Selbstmitleidsbekundung, sondern er schreibt einen Brief der Freude. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Der Begriff Freude kommt am häufigsten im Philipperbrief vor. 9 bis 10 Mal. Eigentlich hätte Paulus jetzt das Recht, sich hier mal wirklich zurückzulehnen und sich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren, sich mit seinen eigenen Sachen zu beschäftigen, wie er jetzt irgendwie rauskommen kann aus dem Gefängnis. Vielleicht muss er irgendwas mit irgendwelchen Papieren klären. Und wenn es bei jemand passen würde, dann könnte Paulus jetzt wirklich mal sagen, ich habe keine Zeit. Aber das tut Paulus nicht. Drei Gedanken wollen wir uns heute anschauen, die Paulus uns hier mitgibt. Erstens, Jüngerschaft beginnt mit einem dankbaren Herzen. Zweitens, Jüngerschaft vertraut auf Gottes Wirken. Und Jüngerschaft lebt aus Fürbitte. Jüngerschaft beginnt mit einem dankbaren Herzen. Die Verse 3 bis 5, ich danke mein Gott jedes Mal, so oft ich euer gedenke. Immer wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass Paulus seine Briefe immer verschieden beginnt. Paulus hat nicht einfach eine Vorlage, so einen Serienbrief bei Word, und da steht einfach Name der Gemeinde einfügen und dann schreibt er da rein Epheser, Philippa, Kolosser. Sondern Paulus schreibt sehr spezifisch, angepasst auf die Gemeinden. Und ich will dich mal ermutigen, wenn du nächstes Mal so einen Brief liest, bleib mal ein bisschen länger bei diesem Gebet von Paulus stehen und überleg, was das für eine Bedeutung hat, für den ganzen Fortlauf des Briefes. Paulus schreibt persönlich, weil er diese Gemeinde ins Herz geschlossen hat. Paulus war kein Evangelist, der irgendwo hingegangen ist, dort ein bisschen Evangelium verkündet hat und dann einfach weggegangen ist und überhaupt keine Interesse mehr hatte, was dort passiert. Paulus lebt mit dieser Gemeinde mit, auch wenn er wo ganz anders ist. Und Paulus hat hier ein Hobby und das heißt danken. Er sucht regelrecht nach Gründen, wofür er Gott danken kann für diese Gemeinde. Er dankt jedes Mal, immer, so oft ich an euch denke. Der Text hat mich hier irgendwie erwischt. Ich kenne das so oft, wenn ich so in das Leben meiner Geschwister schaue, und davon habe ich genug auf dem Campus an der Bibelschule. Er muss doch endlich mal das verstanden haben. Kann sie nicht endlich mal etwas unkommentiert lassen? Wieso muss er schon wieder völlig übertreiben? Wenn sie doch anfangen würde, diese Probleme endlich mal in ihrem Leben zu sehen. Ich sehe so oft im Bild gesprochen einfach nur eine Baustelle. Stell dir vor, wir stehen jetzt vor einer Baustelle, nicht irgendeine, sondern eine, die schon weiter vorangeschritten ist. Fundamente sind stark, die Mauern sind gerade, das Material ist hochwertig. Kein Fusch, keine Hektik, sondern solide, sorgfältige Arbeit. Man sieht, hier baut jemand mit Qualität, nicht mit Tempo. Aber noch ist nicht alles fertig, die Gerüste stehen, Fenster fehlen, es liegt Staub. Und jetzt kommst du vorbei und siehst das Ganze und denkst dir dabei, da fehlt da noch was, da fehlen die Fenster, das haben die noch nicht gemacht. Anstatt zu sagen, wow, hier entsteht etwas richtig Großes. Hier entsteht etwas Mächtiges, ein richtig stabiles, qualitativ volles Bauwerk. Genauso ist es oft, wenn ich in das Leben meiner Geschwister schaue. Ich sehe oft nur ihre Baustellen. Ich sehe nur das, was noch nicht da ist. Gott baut in Qualität und nicht in Eile. Paulus vertraut darauf und er hat diesen Blick. Er sieht diese Baustelle, aber er sieht nicht das, was noch gemacht werden muss, sondern er sieht das bei den Philippern, was bereits getan wurde. Ein pessimistischer Blick sieht Staub und Rohmaterial im Leben meiner Geschwister, aber ein evangeliumszentrierter Blick, ein Blick, der durch das Evangelium auf meine Geschwister schaut, sieht, Gott ist am Bauen. Und was er baut, wird gut. Geschwister, wisst ihr, ich glaube, so eine Einstellung müssen wir bekommen. Ich glaube, dafür müssen wir beten. Ich glaube, die kommt nicht einfach so. Dass ich wieder in den Gottesdienst gehe, komme und einfach jemanden sehe und denke, wow, was hat Gott bitte in sein Leben schon getan? Dass ich dankbar bin, wenn ich im Auto sitze und zur Arbeit fahre und über den letzten Gottesdienst nachdenke und darüber nachdenke, was für Zeugnisse geteilt wurden, was der Bruder oder die Schwester erzählt hat, was Gott in ihrem Leben getan hat. Das brauchen wir, so einen Blick. So einen Blick auf unsere Geschwister. Paulus dankt hier für zwei Dinge. Er dankt für die guten Erinnerungen an die Gemeinde, Vers 3. Und er dankt, dass sie sich für das Evangelium einsetzen, dass sie Gemeinschaft oder teilnehmen am Evangelium. Beeindruckend ist hier, dass Paulus schreibt, dass Paulus hier eine Einstellung hat, die immer wieder oder ein Gebet, was immer wieder vorgebracht wird. Diese Häufigkeit, mit der er schreibt, so oft, immer, jederzeit, sie zeigt, was für eine Beziehung er eigentlich zu dieser Gemeinde hatte. Die Philippa sind ständig in seinen Gedanken, er denkt immer wieder an sie. Er lässt sie in seine Gedanken kommen und betet für sie. Er bringt das, was Gott tut in ihrem Leben, bringt er in Dankbarkeit vor Gott zum Ausdruck. Darf deine Gemeinde, dürfen deine Geschwister in deiner Gedankenwelt von Montag bis Samstag zu finden sein? Dürfen die da drin vorkommen? Dürfen sie Teil deiner Gebete sein? Dürfen sie Teil deiner Sorgenwelt sein, wovon du vielleicht schon genug hast? Und dürfen sie Grund deiner Freude sein, wenn du einfach nur darüber nachdenkst, was Gott im Leben von ihnen getan hat? Paulus denkt an andere und das tut er sehr regelmäßig. Das schreibt er uns in diesem Gebet. Er lässt seine christlichen Freunde und Geschwister in seiner Gedankenwelt immer wieder vorkommen und dankt für ihren Glauben, für ihre Veränderung, für ihr Zeugnis, für ihren guten Ruf. Ich glaube, auch wir haben so viel Grund zu danken im Leben für des anderen. Paulus dankt noch für eine Sache. Wir lesen das hier in Vers 4. Dass er für ihre Teilnahme oder Gemeinschaft am Evangelium dankt. Was ist das überhaupt, Gemeinschaft am Evangelium? Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, in einem Hauskreis zusammen die Bibel lesen oder mit dem Lobpreisteam einen Tagesausflug zu machen? Ich glaube, er meint mehr hier. Paulus meint, dass er gemeinsam mit dieser Gemeinde unterwegs ist, dass sie gemeinsam für etwas kämpfen. Er freut sich über ihre Treue, mit der sie kämpfen. Er schreibt, vom ersten Tag an bis jetzt sind sie dabei. Diese Gemeinde sind keine Konsumenten, die einfach nur sonntags sich hinsetzen und sich berieseln lassen oder die einfach das Evangelium gehört haben und jetzt ihr Ding machen. Nein, sie sind Mitkämpfer. Sie kämpfen mit ihm. Einige Ausleger sehen hier den Aspekt, diese Gemeinschaft, sehen sie eine Großzügigkeit. Und das macht auch irgendwo Sinn im Brief, weil später in Kapitel 4 dankt Paulus dafür, dass diese Gemeinde ihn Gaben hat zukommen lassen, in dieser Zeit, wo es so schwierig für ihn war. Paulus dankt, dass die Philipper so großzügig dem Evangelium sind. Durch ihre Finanzen, durch ihr Zeitinvestment, durch aktive Förderung von der Evangeliumsbotschaft. Und ich habe mich irgendwie bei der Vorbereitung gefragt, stell dir vor, Paulus würde jetzt eurer Gemeinde einen Brief schreiben. Wird er dort erwähnen, dass ihr so großzügig seid für Gottes Reich? Und ich meine damit nicht in erster Linie irgendein Geld oder irgendwelche Finanzen, sondern das, was ihr habt, das, was Gott euch anvertraut habt, eure Talente, eure Zeit, eure Gaben. Robbie hat vorhin darüber geredet, Einsatz unter Jugendliche über die nächste Generation. Würde Paulus das loben bei uns, persönlich im Leben und im Leben unserer Gemeinde? Ich hoffe, dass wir diesen Wunsch haben, Teilhaber am Evangelium zu sein, Mitkämpfer für etwas zu sein, loszulassen, das, was Gott uns gibt, um es für andere einzusetzen und es nicht für uns selbst zu bunkern. Gemeinschaft am Evangelium meint gemeinsam glauben, kämpfen, geben und tragen. Diese Gemeinde war nicht ein Haufen von Individualisten, sondern sie waren gemeinsam unterwegs. Sie waren Kämpfer. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Jüngerschaft vertraut auf Gottes Wirken. Nachdem Paulus voller Dankbarkeit auf das schaut, was Gott schon im Leben der Philipper getan hat und was ihnen schon durch die Philipper geschenkt wurde, schreibt er diesen großartigen Satz. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird in euch. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe diesen Vers. Der gibt mir so viel Zuversicht in meinem eigenen Leben, wo ich so viele Baustellen und Schwächen sehe, deckt Gott das mit seinem Versprechen zu. Simon, ich habe angefangen, ich werde vollenden. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Vers oft sehr großzügig auf mich selbst anwende, über meine ganzen Fehler lege. Ja, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht fertig. Aber wenn ich dann einen Bruder sehe, der dann das 10. Mal schon wieder dasselbe tut, dann denke ich mir, das kann doch wirklich nicht sein. Was ist das für eine Riesenkatastrophe? Was ist das für eine große Baustelle? Da muss ja Gott überall etwas tun. Weißt du was, lass uns anfangen, unsere Glaubensgeschwister durch die Brille von Vers 6 zu sehen. Gott hat angefangen, Gott wird beenden. Paulus sieht, es ist nicht das Werk eines Menschen hier, diese Gemeinde, nicht das Werk eines Gemeindeleiters, nicht das Werk von Paulus, seiner Evangelisation, sondern es ist Gottes Werk. Und das, was Gott anfängt, das zieht er durch. Wir haben einen ganzen großen Teil in der Bibel, wo er genau das bestätigt. Das ganze Alte Testament zeigt, das, was Gott anfängt, das zieht er auch durch. Er sagt, Israel, ich rette euch aus Ägypten. Dann hat er es nicht plötzlich nach 10 Minuten wieder vergessen, weil ihm was Neues eingefallen ist. Sondern er tut es. Er zieht es durch. Gott hat bewiesen, dass das, was er tut, durchzieht. Glaubst du das? Glaubst du das in deinem Leben, wenn du die Baustellen siehst? Glaubst du das im Leben von der Person, die gerade neben dir sitzt? Glaubst du, dass das, was Gott angefangen hat, durchzieht? Gott ist kein Projektabbrecher. Er ist nicht jemand, der einfach etwas anfängt und plötzlich wieder aufhört, weil er merkt, ah Mann, lohnt sich doch nicht. Oh, hab mich ein bisschen überschätzt. Die Baustelle ist mir doch zu groß. Jüngerschaft ist ein Weg, kein Zielzustand, zwischen denen Anfang und Vollendung liegen. Viele Schritte, Umwege, Rückschritte, aber unser Gott geht mit. Er geht mit. Und das darf verändern, wie wir uns sehen. Das darf noch eine Sache mit uns machen. Das darf uns ruhig werden lassen. In der Seelsorge mit Leuten kenne ich das oft, wenn man so einmal mit einer Person geredet hat, die irgendwie neu ist und sie erzählt einen über übelste Schwierigkeiten und Probleme. Und früher kannte ich das bei mir, wo man so ein Retterkomplex hatte. Mann, ich muss jetzt irgendwie mit diesen Menschen mitlaufen, ihm am besten 24/7 rund um die Uhr begleiten, damit Gott auch bloß dort irgendwie was machen kann. Gott braucht das nicht. Gott tut es. Vielleicht hat Paulus an den Kerkermeister gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch in der Apostelgeschichte erinnert. Dieses große Wunder, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen, ein Erdbeben kommt, nachdem sie Lobpreis singen, und ein Kerkermeister fällt vor ihnen hin und sagt: Leute, was muss ich tun? Vielleicht dachte er an diesen Mann, der so jung im Glauben ist, mit seiner ganzen Familie, die sich haben taufen lassen, oder an eine Lydia, die einmal das Wort Gottes gehört hat, das Evangelium, und es ihr ins Herz drang. Paulus ist zuversichtlich, wenn Gott diesen Glauben angefangen hat, dann wird er ihn auch vollenden. Jüngerschaft heißt, ich vertraue darauf, dass Gott an mir arbeitet und auch an den anderen. Selbst wenn ich nicht sehe, wenn es gerade langsam geht, wenn Rückschritte kommen, Gott ist trotzdem am Werk. Gott ist trotzdem am Werk. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, im Erbarmen Christi Jesu. Oder auch wie die Hoffnung für alle übersetzt: Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Christus Jesus euch liebt. Paulus sehnt sich nach seinen Glaubensgeschwistern. Er will mit ihnen zusammen sein. Und irgendwie bewegt mich hier diese Sehnsucht dieses Theologen, weil Paulus war nicht einfach nur ein akademischer Theologe, der irgendwo in seinem Büro saß und seine Briefe schrieb und über irgendwelche theologischen Fragen diskutierte. Nein, er war ein Mann mit Herz und Liebe zur Gemeinde, zu den Menschen. Diese Menschen, er hat sie geliebt, er hatte eine Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern. Paulus möchte, dass die Philipper wissen, dass er keine Schau macht und ihnen nicht schmeichelt, sondern dass er es ehrlich meint. Deswegen bekräftigt er das mit diesen Worten: Gott ist mein Zeuge. Ich ziehe Gott als Zeuge heran, dass ich mich nach euch sehne. Und weil Paulus so voller Vertrauen ist, betet er auch zu dem Gott der Veränderung. Und nicht nur einmal kurz, sondern er tut das dauerhaft und regelmäßig. Wir kommen zum dritten Punkt. Jüngerschaft lebt aus Fürbitte. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus betet für die Philipper. Und wofür betet er hier? Die Hoffnung für alle schreibt hier: Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr überreich werdet in Einsicht und Verständnis erlangt. Was betet Paulus hier für seine Glaubensgeschwister? Betet er für Wohlstand, dass sie angesehen sind in ihrer Stadt, dass sie niemals krank werden? Er betet nicht für äußere Segnungen, sondern für innerliche Segnungen. Ich finde das so interessant, wenn man sich die Gebete von Paulus anschaut im Neuen Testament, dann sieht man immer wieder diesen Aspekt der Liebe. Paulus betet immer wieder für Liebe. Wenn wir den Querschnitt seiner Gebete nehmen, dann sehen wir, dass dieses geistliche Anliegen, dass die Gemeinden lieben untereinander und dass sie wachsen im Glauben, immer alles dominiert. Er betet nicht für ihre Gemeindeprogramme, sondern er betet dafür, dass sie Liebe haben, Liebe zueinander. An dieser Stelle ist es so wichtig für uns zu verstehen, dass wir nur wirklich Jüngerschaft machen können, wenn wir wirklich dieses Anliegen für unseren Nächsten im Herzen bewegen. Er oder sie sollen im Glauben wachsen und ich will ihm dabei helfen, im Glauben voranzukommen. Ich hoffe, dass wir das sehen. Unsere ganzen Strategien und Bemühungen und Zeit und so weiter, Es bringt nichts, wenn wir nicht dieses Herzensanliegen haben. Er soll zunehmen. Er soll an Jesus zunehmen. Noch eine Sache, die Paulus hier in Vers 9 macht. Paulus spielt hier nicht Herz und Kopf aus. Er verbindet Liebe und Erkenntnis. Liebe und Erkenntnis gehören zusammen. Unsere Liebe muss immer mehr zur Wahrheit bringen und das Beschäftigen mit Theologie muss uns immer mehr in Liebe wachsen lassen. Da sind wir so oft, dass wir da vom Pferd fallen. Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt immer wieder Diskussionen, wo Christen versuchen, ein größeres Gewicht auf Liebe oder auf Erkenntnis zu legen. Und Paulus sagt, das machen wir erst gar nicht. Wir verknüpfen beides zusammen. Deine Erkenntnis ist ohne Liebe gar nichts und deine Liebe ohne Wahrheit ist nichts. Ich selbst erinnere mich vor ungefähr 5 Jahren, wo ich angefangen habe, mich so mit Theologie zu beschäftigen, dass meine Erkenntnis mich enorm stolz gemacht hat. Dass ich so viel immer mehr wusste aus der Bibel und verstanden habe, aber ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht dadurch angefangen habe, meine Gemeinde und meine Glaubensgeschwister mehr zu lieben. Fürbitte ist Jüngerschaft in Aktion. Für jemanden im Gebet einzustehen und ihm wirkliches Glaubenswachstum zu wünschen von Herzen, das ist Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Ich will zum Ende kommen. Vielleicht hast du gemerkt, ich habe mich in meinen ganzen Gebeten ganz schön oft um mich selbst gedreht. Vielleicht hast du gemerkt, ich bin eher der Baustellenbeobachter als der Danker wie Paulus. Eher der Pessimist im Glaubensleben der anderen als der Optimist. Eher der Einzelkämpfer als der Mitstreiter. Dann möchte ich dich heute nicht mit diesem Druck nach Hause schicken. Werd anders. Mach es anders. Sondern mit der Ermutigung. Paulus erinnert uns, du darfst neu anfangen, mit einem dankbaren Herzen auf den anderen schauen. Mit Vertrauen darfst du auf Gott oder zu Gott kommen, dass er deinen Bruder, deine Schwester, deinen Partner oder deinen Pastor sogar verändert. Und vor allem bist du mit diesem Anliegen nicht allein. Gott schaut auch regelmäßig auf die Baustelle deines Lebens. Jesus schaut darauf und was tut er? Macht er uns irgendwelche Vorwürfe? In Hebräer 7,25 lesen wir, er betet für uns. Darum kann er euch alle, die durch ihn zu Gott kommen, für immer retten. Denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Jesus betet für dich. Auch wenn du dich schon längst aufgegeben hast, in den und jenen Bereich deines Lebens, auch wenn du selbst keine Worte mehr findest, betet Jesus für dich. Jesus sieht dich nicht als Last, sondern als Licht. Jesus tritt für dich ein. Und er dankt. Er dankt dafür, was in deinem Leben schon passiert ist. Er ist der Grund, warum wir für andere überhaupt beten können. Weil Jesus uns zuerst getragen hat, können wir andere tragen. Weil er uns zuerst geliebt hat, können wir andere lieben. Weil er in Fürbitte lebt, dürfen wir Fürbitte lernen. Deswegen will ich dich einfach einladen, lass uns viel bewusster in den Gottesdienst kommen. Lass uns anfangen, die Leute so zu sehen oder zu lernen zu sehen, wie Jesus sie sieht. Nicht als Vollkatastrophen und Baustellen, sondern als Baustellen, die eines Tages zum Ziel kommen. Lass uns bewusst in unseren Gebeten andere Leute erwähnen. Besonders jetzt in der nächsten Woche. Überleg mal, wo du etwas hörst, wo du etwas siehst bei Leuten aus der Gemeinde, wo du weißt, boah, dafür kann ich beten. Vielleicht regst du dich seit Jahren schon über die und die Sache auf bei der Person. Fang einfach an, dafür zu beten. Bewusst zu werden, dass Gott so viel in ihrem Leben schon getan hat und noch tun kann. Und das, was Paulus hier macht, müssen wir auch lernen, uns zu freuen. Uns einfach wieder zu freuen und dafür zu danken, wenn wir in das Leben gehen. von anderen reinschauen. Sei dir bewusst, das, was Gott angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Und nicht nur bei dir, sondern auch bei dem anderen. Und bete für die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, mit diesem echten Anliegen nach Fortschritt und nach Liebe, dass Gott sie verändern soll. Das ist Jüngerschaft. Nicht perfekt, nicht fertig, nicht fehlerfrei, aber getragen. Von Jesus und auf dem Weg gemeinsam. Amen. Ich schlage vor, dass wir jetzt so wie wir sitzen, vielleicht ist das neu, aber dass das, was Paulus hier betet und dankt für den anderen vor allem, dass wir das jetzt auch einfach tun. Ihr könnt euch ruhig zu zweit, zu dritt, wie ihr zusammen seid, einfach zueinander drehen und einfach danken für das, was Gott im Leben des anderen getan hat. Ihr als Gemeinde kennt euch besser und auch einfach dafür bitten, dass diese Liebe zueinander noch größer wird. Genau, dafür wollen wir jetzt einfach beten und ich schließe einfach am Ende ab. Jesus, danke dafür, dass du gut bist. Danke für die FMG Bern. Danke für die vielen Leute hier. Danke für die ganzen Zeugnisse, die wir hören würden und hören könnten, die du hier hingebracht hast. Jesus, danke dafür, dass dein Anliegen da ist, sich für Menschen einzusetzen. Danke, dass dein Anliegen für Mission, für Jüngerschaft, für Evangelisation da ist. Jesus, danke dafür. Danke dafür, dass das, was du sagst, das, was du angefangen hast, dass du das zu Ende bringen wirst, dass wir das glauben dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der durchzieht. Ein Gott, der zu Ende bringt, der nicht anfängt und aufhört. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns viel mehr hilfst, unsere Geschwister so zu sehen. Hilf uns zu danken einfach. Jesus, bitte nimm uns diesen pessimistischen Blick, den wir über den Glauben des anderen haben. Und bitte lass uns viel mehr sehen, das, was du bereits getan hast. Jesus, bitte lass diesen Text zur Realität werden in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinden. Und tu einfach, Heiliger Geist, das, was du willst. Amen.